Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Es ist natürlich gut, Modelle zu wählen, bei denen man selbst auch so viel Einfluss wie möglich hat. Also wir haben ja auch so Beobachtungen jetzt gerade auch in jüngster Zeit, dass manchmal an dem einen oder anderen größeren Sprachmodell, was dann cloudbasiert angeboten wird, im Hintergrund von den Herstellern halt so ein bisschen herumgeschraubt wird und auf einmal gibt es irgendwelche Effekte, die es irgendwie 2 Tage davor noch gar nicht gab. War irgendwie bei einem jetzt gerade das, der auf einmal sehr positiv sich über Verschwörungstheorien geäußert hatte. Das ist natürlich etwas, darauf müsste ich achten. Besser ist es, wenn ich das selbst hoste und diese Änderungen dann sozusagen ein bisschen stärker bei mir in der Kontrolle habe, schlichtweg auch dann einfach weiß, wann habe ich Updates eingespielt und danach kann ich halt vielleicht nochmal irgendwie allen sagen, so jetzt läuft gerade ein Update, passt mal auf, ob euch irgendwas auffällt, was irgendwie ungewöhnlich ist.
Für viele Menschen ist das Thema Datenschutz im besten Fall undurchsichtig. Das sprichwörtliche Buch mit 7 Siegeln. Einerseits profitieren sie gerade privat enorm von den EU-Regulierungen, die teilweise die einzige Barriere zwischen ihren Daten und den Tech-Giganten dieser Welt darstellen. Andererseits, wenn sie in einem Unternehmen arbeiten und dort Prozesse, Datenbanken und Anwendungen verantworten, kann das Thema schnell zu einem unübersichtlichen Bürokratiemonster mit Kopfschmerzgarantie werden. Selbst wenn man alles richtig machen will, und ich gehe mal davon aus, das wollen wohl die meisten Verantwortlichen, ist das insbesondere für Nichtjuristen nie leicht. Künstliche Intelligenz ist ein Innovationstreiber und bietet ein enormes Potenzial, das sich viele Unternehmen nicht entgehen lassen wollen. Gleichzeitig stellt KI eine deutliche Gefahr für unseren Datenschutz dar, macht das ganze Thema noch undurchsichtiger und entwickelt sich aktuell schneller, als Regulierungen festgelegt werden können. Wie lassen sich also KI und Datenschutz vereinbaren? Geht das überhaupt? Und welche Implikationen hat das für die Praxis? Was muss ein Unternehmen tun, wenn es eine KI-Lösung datenschutzkonform verwenden möchte? Kann man personenbezogene Daten aus LLMs wieder entfernen? Und kann ich KI-Anbietern vertrauen, wenn sie sagen, dass sie meine Daten nicht für das weitere Training verwenden? In dieser Folge wollen wir versuchen, den Nebel rund um das Thema KI und Datenschutz zumindest etwas zu lüften. Dazu spreche ich mit Benjamin Walczak. Er arbeitet beim ULD, das ist das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein, und hat erst vor kurzem im Rahmen der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder an einer Orientierungshilfe für empfohlene Maßnahmen bei der Entwicklung und beim Betrieb von KI-Systemen mitgearbeitet. Hallo Benjamin, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch bitte selber nochmal kurz vor.
Ja, moin. Mein Name ist Benjamin Walczak, ich bin Informatiker und arbeite beim Landeszentrum für Datenschutz und bin dort an verschiedenen Themen immer wieder dran. Wir haben nicht so viele Informatiker, also wirklich ausgebildete Leute in dem Bereich. Das ist ja hauptsächlich ein juristisches Feld. Deswegen beackere ich dort Themen rund um Pseudonymisierung, Data Protection by Design und halt auch in letzter Zeit immer mehr künstliche Intelligenz. Wir haben uns in der Datenschutzkonferenz schon seit 2019 damit beschäftigt und da auch die ersten Papiere entwickelt, also noch vor dem großen Hype rund um ChatGPT und Ähnlichem. Und ich arbeite da in der Datenschutzkonferenz auf deutscher Ebene und auch auf europäischer Ebene in verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich alle mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen und jetzt gerade versuchen, so schnell wie möglich Antworten zu finden, wie man das denn zusammenbringen kann mit Datenschutz und KI.
Wie kann man dann diesen Zusammenhang zwischen KI und Datenschutz, was ist das Kernproblem, wenn beide Themen aufeinanderstoßen?
Das Erste, was eigentlich sofort auffällt, ist, dass wir auf der einen Seite zwar mit der Datenschutzgrundverordnung eine Regulierung haben auf europäischer Ebene, die bewusst technikoffen formuliert worden ist und auch diesen hohen Anspruch hat und gleichzeitig natürlich immer klar war, die Technologie wird sich gerade im Bereich der IT immer weiterentwickeln. Und mit KI haben wir jetzt eine neue Technologie, die tatsächlich neue Fragen aufwirft, die es bisher so in der Form nicht immer 1:1 schon im Datenschutzrecht gab. Das heißt, wir haben da auf einmal neue Fragen. Das hängt auch alles ein bisschen damit zusammen, dass die Systeme halt nicht deterministisch sind. Das heißt, wir können zweimal den gleichen Prompt eingeben und bekommen komplett unterschiedliche Ausgaben. Das ist halt nicht ganz typisch für IT-Systeme älterer Natur, sage ich mal. Also da konnte man Dinge halt auch wiederholen. Und diese Wahrscheinlichkeit von Dingen, von Ausgaben oder von Phänomenen, die auftreten können, das ist natürlich etwas, was juristisch irgendwie sehr schwierig zu fassen ist. Da will man lieber irgendwie Ja-Nein-Entscheidungen haben. Das ist so eine von den Schwierigkeiten. Die die andere ist tatsächlich vom Training bis hin zur Entwicklung von KI-Systemen oder KI-Modellen sind da sehr viele unterschiedliche beteiligt und es ist gar nicht so ganz einfach immer zu trennen, wer eigentlich für was jetzt genau verantwortlich ist. Und das ist ja etwas, was sich im Datenschutzrecht irgendwie, worum sich alles dreht, um die Verantwortlichkeit für einzelne Verarbeitungsprozesse.
Das heißt, wenn du das jetzt doch mal zusammenfasst, Datenschutz bei klassischen IT-Systemen und KI-Anwendungen, wo ist jetzt aus deiner Sicht der Hauptunterschied? Ist das jetzt dieses nicht-deterministische Verhalten?
Ja, das zum einen. Wir können halt nicht klar sagen, zum Beispiel, wenn man nach der Ausgabe oder so geht, ich frage einmal nach, ob irgendwo eine Information in einem System von mir gespeichert ist und dann bekomme ich die Antwort ja oder nein. Es kann sein, dass ich in 9 von 10 Anfragen nichts bekomme, aber der 10. dann schon. Und das ist halt etwas, das muss man sich erstmal überlegen, wie man so etwas eigentlich einsortieren will. Und da sind entsprechend dann auch Metriken wahrscheinlich in nächster Zeit nötig, um da überhaupt irgendwie so etwas ein bisschen in die Regulierung reinzubekommen. Weil wir brauchen halt irgendwelche Regeln, wie man so etwas sich angucken kann. Das mit diesen verschränkten Verantwortlichkeiten hatte ich ja auch schon erzählt. Und das Dritte, was natürlich auch noch mit reinspielt, ist, dass die allgemeine gesellschaftliche Diskussion über KI führt ja immer dazu, dass man so ein bisschen über Vermenschlichung oder über irgendwie so gottgleiche Systeme und ähnliches diskutiert. Und das findet dann seinen Niederschlag auch in den Fachdiskussionen. Und es hat natürlich auch gewisse Interessen. Sehr beispielhaft finde ich so die Diskussion, die es vor einigen Jahren gab, ist ein bisschen wieder abgeflacht, so zum Thema autonomes Fahren. Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn ein komplett KI-gesteuertes Auto jemanden anfährt? Ist es der Autohersteller, der Hersteller von der Software oder halt doch die Person, die im Auto sitzt und das quasi bedienen würde, aber ja kein Lenkrad vielleicht hat. Und es gibt ein gewisses Interesse von Seiten der Industrie zu sagen, naja, das Auto ist verantwortlich, weil es ist ja quasi wie eine Person unterwegs. Das ist natürlich das Schönste, weil dann sind alle, die Geld zahlen könnten, fein raus. Und ähnlich sehen wir es natürlich an einigen Stellen auch bei Fragen rund um Verantwortlichkeit oder halt auch Haftungsfragen bei KI-Systemen, die jetzt nicht irgendwie durch die Gegend fahren, dass da auch das Interesse da ist, irgendwie die Verantwortlichkeit hin und her zu schieben. Und das ist natürlich für uns immer schwierig. Und irgendwo muss halt jemand am Ende dafür gerade stehen, wenn es Datenschutzprobleme gibt. Und das ist halt etwas, wo halt dann auch so die politische Diskussion herumgeht. Und die hat natürlich Auswirkungen auch darauf, wie wir versuchen, irgendwie auf diese Regulierung dann Einfluss zu nehmen.
Wir sprechen ja heute über Datenschutz und ich glaube, dass gerade bei großen Sprachmodellen, also bei einer bestimmten Unterklasse von KI-Systemen, von neuronalen Netzen, von tiefen neuronalen Netzen, dieses Problem besonders eklatant auftritt. Ich glaube, autonomes Fahren oder sowas, da wird ja nicht so viel an personenbezogenen Daten verarbeitet, wie das potenziell bei großen Sprachmodellen der Fall ist. Und auch gerade bei den Trainingsdaten wurden ja auch bei den großen Sprachmodellen häufig Datenmengen benutzt, wo personenbezogene Daten mit in den Trainingsdaten enthalten waren. Auch das ist etwas, da erwarte ich jetzt beim Auto zum Beispiel nicht, dass das in bedeutsamem Maße irgendwie personenbezogene Daten beim Training dabei waren. Wir wissen jetzt aber häufig nicht oder im Normalfall nicht bei den großen Sprachmodellen, welche Daten dann da wirklich für das Training benutzt wurden. Kann man denn irgendwie erkennen, ob da personenbezogene Daten in den LLMs gelandet sind?
Also zum einen wissen wir bei einigen LLMs, je nachdem, wie viel Informationen es dann von den Herstellerinnen und Herstellern gab, dass die natürlich personenbezogene Daten verarbeitet haben. Das liegt zum einen daran, dass es Riesendatenmengen sind, die in dem Maße gar nicht kuratiert werden konnten, dass man dort die personenbezogenen Daten komplett herausfiltern konnte. Zum anderen, und das ist sozusagen liegt in der Natur der Technik, braucht so ein großes Sprachmodell schlichtweg halt auch ab und an mal personenbezogene Daten, um zum Beispiel über Personen Aussagen treffen zu können. Und so ganz einfach, es muss halt mal eine Telefonnummer gesehen haben, um zu wissen, wie eine Telefonnummer aussieht. Und das ist halt bei anderen Dingen ähnlich. Und auch nicht jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist per se automatisch auch durch das Datenschutzrecht verboten, weil zum Beispiel Prominente dürfen durchaus personenbezogene Informationen auch verarbeitet werden. Und ich sage mal, das typische Wikipedia-Wissen über irgendwelche Promis wäre auch ein Datum mit Personenbezug, hätte jetzt aber in den wahrscheinlich allermeisten Fällen gar kein Datenschutzproblem, das man da sehen würde. Außerdem, das ist das Zweite, wissen wir halt, dass es immer mal wieder Phänomene gab, bei denen es möglich war, Daten zu extrahieren aus großen Sprachmodellen und das dann teilweise mit sehr absurden Möglichkeiten, also dieser berühmte Poem-Angriff, wo man einfach gesagt hat, gib mir so häufig wie möglich das Wort Poem aus, also null Personenbezug in dem Prompt selbst. Und in einem der Fälle wurde dann halt Kontaktdaten von einer Person irgendwo aus den USA herausgegeben. Das ist natürlich vom Risiko her jetzt so etwas, was man dann auch erstmal einsortieren muss. Also es war kein, offensichtlich in diesem Fall kein gezielter Angriff, also wann Leute nicht genau von dieser Person etwas wissen, aber dass da überhaupt Daten rausgekommen sind, heißt ja, dass auch welche drin waren. Das heißt, das ist natürlich sozusagen einfach mal einer der Beweise, die man da führen kann, dass man sieht, es ist möglich, personenbezogene Daten aus großen Sprachmodellen zu extrahieren. Und deswegen gehen wir auch grundsätzlich davon aus, dass bei den großen Sprachmodellen, dass es dort grundsätzlich erstmal davon auszugehen ist, dass dort auch personenbezogene Daten enthalten sind, wenn in den Trainingsdaten auch welche waren. Und wie gesagt, das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, aktuell die komplett anonym zu halten, diese großen Datensätze.
Aber man kann ja in diese großen Sprachmodelle nicht so reingucken, das hattest du ja auch gesagt, wie bei einer SQL-Datenbank, dass man eine Abfrage macht und dann gezielt bestimmte Daten rausbekommt. Kann man jetzt nicht einfach sagen, wenn ich sicherstelle, dass keine personenbezogenen Daten in der Ausgabe drin sind, ist das quasi frei von personenbezogenen Daten?
Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, über die wir diskutieren. Und das hat natürlich ein bisschen sehr theoretische und schon beinahe philosophische Anzüge. Also es ist so ein bisschen wie diese Diskussion, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand hört zu, macht das eigentlich ein Geräusch? Und genauso ist es halt auch, sind Daten in einem Modell drin, sind, aber niemand kommt an sie heran, sind sie dann wirklich drin? Wir haben da natürlich, anders als bei diesem Beispiel vom Baum im Wald, die Schwierigkeit, dass ja andauernd jemand nochmal zuhören könnte. Das heißt, wenn denn Daten in einem Modell sicher drin wären, also dass man das schon weiß, aber man hat gleichzeitig bisher noch nie das Phänomen beobachtet, dass die aus dem Modell herausgegeben wurden, weiß man ja nicht, ob das nicht in nächster Zeit passieren könnte oder einfach nur der gute Angriff fehlt. Also genauso wie dieser Poem-Angriff auf ein großes Sprachmodell, der jetzt heutzutage auch nicht mehr möglich ist. Also das wird unterbunden. Wer weiß, was das nächste ist. Und diejenigen, die sich mit solchen Sachen in der Wissenschaft beschäftigen, die haben ja immer wieder, muss man wirklich neidlos anerkennen, großartige Ideen, wie sie versuchen können, solche großen Sprachmodelle zu überlisten, dann doch irgendwie an Informationen zu kommen. Und seien es nun personenbezogene Daten oder doch die Bombenbauanleitung, die auch nicht herausgegeben werden soll. Und das ist halt etwas, das kann man halt nicht so richtig abschätzen. Nichtsdestotrotz wäre sozusagen in so einer Frage, wie kann man eigentlich die Anonymität eines Modells nachweisen, das auch noch etwas, wo wir, glaube ich, noch ein bisschen Forschung und auch Diskussion unter den Aufsichtsbehörden brauchen, wie man das denn tatsächlich nachher am Ende mal machen könnte. Weil, kommen wir ja bestimmt auch noch zu, für uns wären natürlich anonyme Modelle halt wirklich eine super Lösung für eine ganze Reihe an rechtlichen Fragestellungen. Dann müssen wir aber auch gucken, wie kann man denn nachweisen, dass ein Modell anonym ist. Und bei sehr großen Sprachmodellen ist das halt irgendwie so eine Sache, auch da wird es wahrscheinlich aus der Forschung hoffentlich mal irgendwie ein paar Ideen geben, wie man so etwas machen könnte, ob man es dafür Tests gibt, irgendwelche Benchmarks, dass irgendwie funktionieren kann, dass man halt auch mit einer sehr, sehr großen Sicherheit und wissenschaftlich fundiert auch über die Anonymität von einem Modell Aussagen treffen kann. Zurzeit kann man das halt nicht, weil es da auch schlichtweg zu wenig Forschung gibt und die Entwicklung von den Modellen auch einfach zu schnell ist, als dass man da sozusagen in diesem Bereich der Forschung, die dann analytisch über andere Forschung sozusagen ja Urteile trifft, schon so weit wäre, dass man da zu guten Ergebnissen kommen würde.
Dann jetzt mal so die Frage, was könnte man denn machen, um diesen personenbezogenen Daten zumindest maximal zu reduzieren? Was müsste so jemand machen, der so ein Sprachmodell trainiert, theoretisch machen, dass es dann entweder nicht vorhanden ist oder nicht ausgegeben wird? Gibt es da irgendeinen Weg? Was schwebt dir da vor?
Das eine ist natürlich versuchen, so viel wie möglich an den Trainingsdaten zu arbeiten. Das, was es in der Forschung so Ansätze gibt, ist auch tatsächlich, das ist dann so auf die Ausgabe bezogen, dass man Sprachmodellen halt sehr, sehr klar beibringt, dass sie keine personenbezogenen Daten ausgeben dürfen. Aber da ist es schwierig, da den Stand der Forschung irgendwie ernsthaft, besonders aus unserer, also wenn man als Aufsichtsbehörde dann auch noch nebenbei ein paar andere Sachen zu tun hat, das wirklich alles im Blick zu behalten. Aber wir sehen da zurzeit noch nichts, was so komplett erfolgsversprechend ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, das zeichnet sich ab, dass das vielleicht sozusagen Ansätze von Lösungen sein könnten. Auch das Komprimieren oder Verringern von Parameterzahlen von Modellen, das könnte auch etwas sein, was irgendwie ja auch so ein bisschen logisch klingt. Also wenn da einfach das Modell kleiner wird, am Ende aber vielleicht sprachlich sozusagen weiterhin gute Ausgaben liefert, dann werden aber vermutlich in irgendwelche Informationen nicht mehr drin sein im Vergleich zu dem Modell, was deutlich größer war. Und da wäre jetzt die Hoffnung, dass da natürlich auch einige personenbezogene Daten verschwunden sind. Und dann käme man halt natürlich dazu, dass das alles ein bisschen weniger Personenbezug wahrscheinlich im Modell drin sein könnte. Die Frage, die dann immer noch ungeklärt bleibt, ist, wenn die Ausgabe dann trotzdem einen Personenbezug hat, der dann vielleicht halluziniert ist. Da müssen wir auch noch drüber sprechen, das ist nicht ganz einfach, das auch irgendwie datenschutzrechtlich gut einzusortieren, wenn da vielleicht sozusagen im Modell gar keine Informationen vorhanden sind, aber trotzdem Informationen über eine Person ausgegeben werden. Dann können die natürlich geschlussfolgert sein, vielleicht aus vorhandenen anderen Daten, oder sie sind halt tatsächlich irgendwie halluziniert. Und auch das ist halt eine neue Form, mit der das Datenschutzrecht sich in den Jahren zuvor nicht so häufig beschäftigen musste, weil entweder waren Daten da und sie waren vielleicht auch gelogen. Und auch das, falsche Angaben von Personen berühren natürlich auch die Persönlichkeitsrechte. Und deswegen ist das auch etwas, was den Datenschutz interessiert. Aber sozusagen die Wahrscheinlichkeit von der Ausgabe von falschen Informationen ist halt nochmal so etwas, was auch noch nicht so ganz klar ist, wie wir das eigentlich einschätzen sollen. Und da wird es wahrscheinlich am Ende auch auf Gerichtsurteile ankommen, die das dann einmal festlegen, weil es dazu dann halt auch nicht so den super Artikel in der Datenschutzgrundverordnung gibt, der genau dieses Problem adressiert.
Waren jetzt ja im Wesentlichen auf der Seite derjenigen, der diese großen Sprachmodelle baut und trainiert. Wenn ich jetzt aber die Perspektive wechsle und sage, wir haben ja hier in Deutschland viele Unternehmen, die auch von KI, auch von großen Sprachmodellen, generativer KI profitieren wollen. Wenn ich jetzt in die Praxis also komme, was muss ich jetzt als Unternehmen tun, um KI-Modelle auf Unternehmensebene einzusetzen? Und was muss ich tun, um meinen Mitarbeitenden den Einsatz von Modellen für ihre alltägliche Arbeit zu ermöglichen?
Fange ich mal hinten an. Für die Mitarbeitenden ist es, glaube ich, immer gut und hilfreich, wenn sie so weit eine Kompetenz haben im Umgang mit KI-Modellen, dass sie wissen, was da eigentlich passieren kann, auch ein bisschen eine Einschätzung haben, was da im Hintergrund passiert und dementsprechend auch selbst darauf achten können, was man vielleicht beachten muss bei den Ausgaben, dass man die zum Beispiel nicht einfach blindlings übernimmt. Es braucht natürlich da dann entsprechend auch, wenn man mit personenbezogenen Daten arbeitet, aber auch wenn man mit sonstigen risikoreichen Daten arbeitet, natürlich auch entsprechende Regelungen, dass es denn gegebenenfalls doch noch eine menschliche Kontrolle gibt oder ähnliches. Also relativ bekannt sind natürlich solche Fragestellungen aus dem medizinischen Bereich, wenn auf einmal nicht mehr Chirurginnen und Chirurgen sich Röntgenbilder angucken, sondern das von einer KI gemacht wird, dann will man trotzdem natürlich noch, weil das natürlich eine hohe Relevanz hat und sich auswirken kann auf einzelne Personen, will man natürlich trotzdem noch einen Menschen mit dabei haben, der dann doch noch einmal drauf guckt. Und das sollte halt dann nicht der frisch eingestellte Assistenzarzt sein, der sowieso total überlastet ist und eigentlich nur irgendwie eine Stunde lang damit beschäftigt ist, irgendwie 200 Röntgenaufnahmen abzuzeichnen und gar nicht so richtig drauf gucken kann. Das muss natürlich alles sozusagen in einem Unternehmen oder in so einer Stelle wie einem Krankenhaus dann entsprechend auch gut geregelt sein. Ansonsten bei den Modellen, es ist natürlich gut, Modelle zu wählen, bei denen man selbst auch so viel Einfluss wie möglich hat. Also wir haben ja auch so Beobachtungen jetzt gerade auch in jüngster Zeit, dass manchmal an dem einen oder anderen größeren Sprachmodell, was dann cloudbasiert angeboten wird, im Hintergrund von den Herstellern halt so ein bisschen herumgeschraubt wird und auf einmal gibt es irgendwelche Effekte, die es irgendwie zwei Tage davor noch gar nicht gab. War irgendwie bei einem jetzt gerade, dass der auf einmal sehr positiv sich über Verschwörungstheorien geäußert hatte. Und da muss man natürlich gucken, wie kann ich das eigentlich bei mir dann auch in meinen Abläufen und in meinem Verfahren integrieren, dass ich da eine gewisse Resilienz habe gegen solche Veränderungen, wenn sie denn von jemandem anderen irgendwie gemacht werden und der ja auch nicht alle Nase lang seine Kundinnen und Kunden darüber informiert und auch schlichtweg gar nicht weiß, welche kleine Änderung dann vielleicht bei solch einem System eine große Wirkung entfalten kann. Das ist halt anders als andere typische Cloud-Anwendungen, irgendein Office-Programm oder so. Was soll da passieren? Schlimmstenfalls werden ein paar Buttons verschoben. Also, und dann werden halt andere Arbeitsläufe vielleicht ein bisschen langsamer oder so, weil man den erstmal suchen muss. Aber dass da vielleicht die Ausgaben massiv beeinflusst werden durch kleine Änderungen, das ist natürlich etwas, darauf müsste ich achten. besser ist es, wenn ich das selbst hoste und diese Änderungen dann sozusagen ein bisschen stärker bei mir in der Kontrolle habe, schlichtweg auch dann einfach weiß, wann habe ich Updates eingespielt und danach kann ich halt vielleicht nochmal irgendwie allen sagen, so jetzt läuft gerade ein Update, passt mal auf, ob euch irgendwas auffällt, was irgendwie ungewöhnlich ist. Das kriegt man nicht hin, irgendwie dauerhaft diese Aufmerksamkeit zu haben. Und deswegen sozusagen so viel Kontrolle wie möglich selbst haben, auch gucken, dass man ein Modell wählt, das dann auch wirklich für die eigenen Anforderungen so geeignet wie möglich ist und auch, ich sag mal so, passgenau und klein wie möglich. Die aktuelle Tendenz ist halt, was wir immer merken, dass auf alles wird irgendwie das große, bekannte LLM draufgeworfen, auf jedes Problem, multimodal, und eigentlich wollte ich nur irgendwie eine kleine Pressemitteilung schreiben. Und dann könnte man auch überlegen, brauche ich dafür wirklich das oder würde nicht auch ein wesentlich kleineres Sprachmodell, das ich dann auch selbst hosten kann, weil es klein genug ist, nicht auch ausreichen, weil ich gar nicht diesen riesigen Funktionsumfang von den ganz großen Sprachmodellen brauche.
Auf einem guten Weg ist zum Beispiel HCL, die haben jetzt mit der Domino-Version 14.5 eben halt auch es ermöglicht, dass man aus dem Anwendungssystem, aus dem E-Mail-System heraus eben halt auf ein lokal installiertes Sprachmodell zugreifen kann und das nutzen kann, um zum Beispiel Antworten zu generieren oder die langen E-Mails zusammenzufassen und ganze E-Mail-Threads zusammenzufassen. Das war der erste Teil meines Interviews mit Benjamin Walczak zum Thema KI und Datenschutz. Im nächsten Teil sprechen Benjamin und ich darüber, unter welchen Bedingungen Unternehmen KI-Modelle einsetzen dürfen, wer für Datenschutzverletzungen durch KI-Modelle haftet, und stellen eine Orientierungshilfe für KI-Entwickler und Betreiber vor, die von der DSK entwickelt wurde. Das ist die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. Wenn Sie diese und viele weitere spannende Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.